Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Und Michael, im Moment wird sehr viel über die Brandmauer diskutiert. Insbesondere innerhalb der CDU gibt es einen Streit, ja, wie man mit dieser Brandmauer umgehen soll, ob man überhaupt mit ihr umgehen soll oder ob man sie direkt abschaffen soll. Du hast mit jemandem gesprochen, der die CDU sehr, sehr gut kennt, der auch früher Berater von Bundeskanzler Kohl war. Mit wem hast du gesprochen und was war oder was ist seine Meinung zur Brandmauer?
Ja, ich habe mit Professor Werner Patzelt gesprochen. Er war Politikprof an der TU in Dresden und er ist immer noch Politikberater. Und ja, mit ihm habe ich über die Brandmauer gesprochen und über die aktuelle Diskussion in der CDU.
Wie beobachtet er denn diese Diskussion? Sagt er, das ist was ganz Normales? Das ist eine, ja, sag ich jetzt mal, Standard-Ausrichtungsdiskussion, die es in jeder Partei gibt, die es auch in der CDU so schon gab? Oder ist das jetzt nochmal was ganz anderes?
Ja, also es ist schon was anderes. Also die AfD ist eine Partei, die für viele eine Blackbox ist, also mit Extremisten in den eigenen Reihen, mit Leuten, die man nicht kennt. Also man weiß gar nicht so richtig, was ist die AfD, wer hat da das Sagen, welche Strömungen dominieren dort. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wie gehe ich mit der AfD um, weil sie hat bei der Bundestagswahl 20% geholt und jetzt im Osten steht sie bei einigen Umfragen, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt bei 40%. Und dann ist es natürlich schon eine Diskussion, die man auch innerhalb der CDU führen muss, die aber extrem schwierig ist.
Und wie schwierig die wirklich ist und was Professor Werner Patzelt zu dieser Diskussion sagt und ob er vielleicht auch eine Lösung vielleicht für die CDU parat hat, das hört ihr jetzt im Interview. Michael mit Professor Werner Patzelt über die Brandmauer.
Ein Thema bestimmt zurzeit die Debatte im Umfeld der CDU, das ist das Thema Brandmauer, also der richtige Umgang mit der AfD. Einige sagen, die Brandmauer muss weg, andere sagen, die Brandmauer muss stehen bleiben. Es spaltet das Land und heute spreche ich mit Professor Dr. Werner Patzelt unter anderem über das Thema Brandmauer. Herzlich willkommen, Herr Professor Patzelt.
Einen schönen guten Tag.
Herr Professor Patzelt, was wäre denn Ihr Rat an die CDU? Also soll man die Brandmauer stehen lassen, soll man sie abreißen oder gibt es vielleicht sogar noch einen ganz anderen Weg?
Die CDU erntet jetzt die Folgen eines falschen Umgangs mit der AfD. Wem nutzt die Brandmauer? Die Brandmauer nutzt eindeutig der SPD, den Grünen, der Deutschen Linken. Denn die Brandmauer bedeutet, dass die Union selbst dann, wenn sie irgendwo stärkste Partei geworden ist, lediglich mit SPD oder Grünen oder mit beiden ab und zu auch zusammenwirken mit der Linkspartei regieren darf. Und wessen Stimmen man gerade noch braucht, um eine parlamentarische Mehrheit zu haben, der hat natürlich Vetomacht und Erpressungsmacht. Und die wird ja weidlich ausgeübt, wie man derzeit auf den bundespolitischen Bühnen sieht, wann immer die Reformen unseres Sozialstaates oder die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert wird. Was die richtige Verhaltensweise der Union in dieser Lage wäre, das ist im Großen und Ganzen die Lösung jener Probleme, welche die AfD stark gemacht hat. Da ist man im Bereich der Migrationspolitik schon auf dem richtigen Weg. In manch anderen Bereichen hoffen wir, dass auch die notwendigen Reformen zustande kommen. Dann muss aber darüber hinaus die Union sich aus der babylonischen Gefangenschaft mit SPD und oder Grünen befreien. Und das geht dadurch, dass sie der AfD konditionierte Kooperationsangebote macht. Und das lautete oder das wäre so zu formulieren, wann immer wir mit SPD und Grünen die notwendigen Reformen nicht machen können, wären wir bereit, sie mit der AfD zu machen, falls wir zu gemeinsamen Positionen finden. Voraussetzung für entsprechende Sondierungen ist aber, dass die AfD von folgender Polemik ablässt, die muss man dann benennen, dass die AfD uns nicht mit folgenden politischen Positionen behelligt, die muss man dann nennen, und dass uns die AfD nicht die folgenden ihrer Politiker als Partner zumutet. Und auch die muss man benennen. Das sollte die Union jetzt machen. Ich glaube aber nicht, dass die Union sich dazu verstehen wird.
Ja, aber lassen Sie uns mal ein Planspiel durchgehen. Also gehen wir mal davon aus, die Union würde das machen und man würde zum Beispiel sagen, okay, wir wollen jetzt eine große Bürgergeldreform in Angriff nehmen mit Stimmen der AfD, also als zum Beispiel in einer Minderheitsregierung. Würde die AfD sowas überhaupt mitmachen? Weil ich meine, dann wäre die Union diejenige Partei, die die politischen Meriten einstreichen würde und die AfD wäre möglicherweise nur Mehrheitsbeschaffer und damit auch irgendwann obsolet. Also wie schätzen Sie das ein? Würde die AfD das überhaupt mitmachen?
Wenn sich ein junger Mann fragt, würde dieses Mädchen da meine Ehefrau werden wollen, dann wäre es ziemlich töricht, einfach hinzugehen und zu sagen, willst du mich heiraten? Man muss das Ganze anbahnen. Und solche Anbahnungsgespräche für eine Zusammenarbeit mit der AfD hat die Union bislang voll und ganz unterlassen. Sie hat sogar mitgeteilt, dass es überhaupt keine Gemeinsamkeit mit der AfD gäbe. Und das heißt, bevor die Union nicht angefangen hat zu erkunden, mit wem in der AfD man denn überhaupt zusammenarbeiten könnte, weil diese Person in der Lage ist, sich auch innerhalb der eigenen Partei, also der AfD, durchzusetzen, wenn Absprachen mit der Union getroffen worden sind. Solange also diese Hausaufgaben nicht gemacht sind, lässt sich das von Ihnen Vorgestellte ohnehin nicht in die Wirklichkeit umsetzen. Die Union sollte aufhören zu sagen, es gäbe null Gemeinsamkeit mit der AfD. Die Union sollte still und ohne das an die große Glocke zu hängen, wie einst in Nordrhein-Westfalen mit der Pizza Connection ausfindig machen, mit wem in der AfD man was durchziehen könnte. Und dann wird sich irgendwann die Gelegenheit bieten, das zu tun. Anlass wäre, wenn sich die SPD gestützt auf ein Mitgliedervotum einer wichtigen Reform verweigert, dann könnte dann die CDU-Führung sagen, wir haben uns bemüht, mit euch Sozialdemokraten gemeinsam das Land zu reformieren. Das geht nicht. Wir werden jetzt sehen, ob die AfD uns unterstützt. Und wenn das Ganze gut vorbereitet ist, dann kann es auch gelingen. Aber die Vorbereitung dazu, wenn überhaupt ins Haus stehend, werden bestimmt nicht vor den Unionswahlniederlagen des nächsten Jahres beginnen.
Ja, es ist ja die Frage, also so das Zeitfenster, das Sie ansprechen, das schließt sich ja möglicherweise. Also vielleicht schon nächstes Jahr im Herbst bei den Landtagswahlen im Osten. Also da gibt es jetzt ja eine neue Umfrage von, oder eine neue ist relativ, also eine Umfrage aus dem September von Infratest. Und da ist die AfD, steht in Sachsen-Anhalt bei 40%. Und die dortige AfD, soweit ich das beurteilen kann, hat ja die Maßgabe oder auch die Strategie herausgegeben, okay, wir wollen die absolute Mehrheit haben und die CDU brauchen wir gar nicht. Und wenn wir jetzt wirklich was verändern wollen im Land, also in Sachsen-Anhalt, brauchen wir die absolute Mehrheit. Also schließt sich dieses Zeitfenster für die Union derzeit?
Für ostdeutsche Bundesländer schließt sich das Zeitfenster. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die AfD in Sachsen-Anhalt, vielleicht auch in einem anderen ostdeutschen Bundesland, nächste Sache bei den Landtagswahlen, zur absoluten Mehrheit der Sitze gelangt. Und dann braucht man die Union nicht und die anderen Parteien auch nicht. Wie in einer solchen Lage die AfD sich dann sinnvollerweise verhält, das muss die AfD selbst klären. Aber es könnte dann die CDU ja begreifen, dass es irgendwann auch weitere Landtagswahlen in Ostdeutschland geben wird, also in jenen zwei Bundesländern, und dass es auch in westdeutschen Bundesländern Landtagswahlen gibt, wo bislang die AfD immer stärker geworden ist und die CDU erpressbar durch SPD und Grüne gemacht hat. Das heißt, der Kurswechsel der Union ist für ostdeutsche Bundesländer wahrscheinlich schon zu spät. Für westdeutsche Bundesländer und für die Bundesebene ist aber das Zeitfenster noch lange nicht geschlossen.
Ja, aber es gibt ja auch Wahlen nächstes Jahr in Rheinland-Pfalz. Dort ist die AfD ja auch sehr stark, auch stark in den Umfragen. Und jetzt gab es einen Vorfall bei den Kommunalwahlen, also bei den Oberbürgermeisterwahlen in Ludwigshafen, wo man gesagt hat, okay, der AfD-Kandidat, der entspricht nicht den Maßgaben eines Bürgers, eines Rechtsstaates. Deswegen lassen wir den nicht zu. Und es gab dann eine Wahl zwischen einem CDU-Kandidaten, der unterstützt wurde von Freien Wählern und SPD, und der CDUler hat gewonnen. Also praktisch der AfD-Kandidat wurde verboten oder die Kandidatur wurde verboten. Wenn man so eine Strategie fährt, also gibt es da die Gefahr, dass irgendwann der Rechtsstaat die Akzeptanz in Breiten der Bevölkerung nicht mehr hat?
Die Verhinderung des AfD-Kandidaten in Ludwigshafen war kein Meisterstück demokratische Staatskunst. Es war eher ein Bubenstück im sittenwidrigen Umgang mit dem politischen Gegner, weil ja einfach vieles an den Haaren herbeigezogen war. Wenn man dieses Spiel weiter betreibt, wenn also Wahlausschüsse sich daran machen, Kandidaten der AfD sozusagen unter Zuhilfenahme von Kontextbildungen, warum dieser nicht tragbar sei, von den Listen zu streichen. Und die Gerichte dann sagen, na ja, vor einer Wahl kann man das gar nicht überprüfen, ob es rechtmäßig ist, sondern erst nacheilend, wenn also alle Messen gelesen sind, dann stört das den demokratischen Prozess weiter und weiter und führt immer mehr zur inneren Kündigung von vielen Leuten diesem politischen System gegenüber. Und wenn man das Ganze dann noch garniert mit polizeilichen Besuchen in Häusern von Leuten, die sich im Internet in einer Weise äußern, die den Stellen in Hessen oder sonst wo gegen Hass im Internet oder wie das jeweils heißt, missfallen, dann wird der Glaube an die freie Gesellschaft und ihren Wert oder ihre Wirklichkeit in Deutschland erst recht gemindert. Wir sind auf einem falschen Weg und dass die CDU auch auf diesem falschen Weg mitläuft, das ist wirklich sehr bedauerlich.
Ja, wir haben im Vorfeld von dem Interview zwei kleine Umfragen gemacht zum Thema Brandmauer. Also wir haben gefragt, sollte die CDU die Brandmauer gegenüber der AfD aufrechterhalten? Wir haben diese Umfrage bei LinkedIn gemacht. Da haben über 70%, um genau zu sein, 79% gesagt, ja, also die Brandmauer sollte aufrechterhalten werden. Und wir haben die Umfrage in einer WhatsApp-Gruppe im Saarland gemacht, wo 100.000 Menschen drin sind. Und da gab es ein ganz anderes Ergebnis. Also da haben 73% gesagt, nein, die Brandmauer muss weg. Wie erleben Sie denn das in Ihrer täglichen Arbeit? Also gibt es da eine unterschiedliche Wahrnehmung zum Thema Brandmauer? Ich sage jetzt mal im Bereich der Multiplikatoren Medien und in Anführungszeichen der einfachen Bevölkerung?
Da gibt es schon Unterschiede in der Wahrnehmung der Brandmauer-Thematik als solcher. Wer sozusagen auf der politischen Linken angesiedelt ist, der hält ja wirklich die AfD für eine Nazi-Partei. Und natürlich muss man Faschisten, Freiheitsfeinden gegenüber Brandmauern errichten. Wer die Verhältnisse näher kennt, wer vielleicht sogar selbst ein AfD-Wähler ist und sich in der AfD auskennt, der wird sagen, ja, um Gottes Willen, ich werde zwar als Nazi bezeichnet, bin aber derselbe, der ich war, als ich noch Mitglied der CDU gewesen bin. Und dann klingt die Sache mit der Brandmauer wieder anders. Ansonsten unterscheiden sich die Gruppen, mit denen man darüber spricht, danach, wie sie denn die taktische oder strategischen Folgewirkungen der Brandmauerei wahrnehmen. Jene, die wahrnehmen, dass die Union durch die Brandmauern an die Seite von SPD und Grünen gezwungen wird, wie ich das vorhin ausgeführt habe, die werden sagen, es wäre doch gut, wenn man sich aus dieser Gefangenschaft befreien würde. Jene anderen, die sagen, der Kurs der Union zur Zeit von Angela Merkel, der seinerseits die AfD hervorgebracht und stark gemacht hat, war richtig. Es geht jetzt um mehr als nur um eine Brandmauer. Es geht darum, ob wir als CDU unsere Identität bewahren und uns zu diesem Zweck von der AfD abgrenzen. Die sehen die Sache wieder anders. Und zwischen diesen von mir sehr grob umrissenen Personengruppen gibt es dann eben unterschiedliche Einschätzungen und unterschiedliche demoskopische Aussagen. Wenn man wissen will, was die repräsentative Verteilung von Meinungen dazu ist, wird man wahrscheinlich eher professionellen Umfrageinstituten und ihren Ergebnissen vertrauen müssen als WhatsApp-Gruppen, die sich ja sozusagen als selbstselektive Samples, als sich selbst zusammenfindende Stichproben inhaltlich ja nach gemeinsamen Sichtweisen ausrichten und nicht die Meinungsverteilung in der Bevölkerung widerspiegeln.
Ja, das auf jeden Fall. Also es war keine repräsentative Umfrage von uns, sondern einfach mal ein schnelles Meinungsbild. Hat man ja auch gesehen, also LinkedIn ganz anders als jetzt in einer WhatsApp-Gruppe. Und lassen Sie uns mal Folgendes annehmen. Also die CDU sagt jetzt, okay, Brandmauer, die reißen wir ein und es kommt zu einer Zusammenarbeit, wie auch immer die aussieht, mit der AfD. Besteht da nicht die Gefahr, dass die CDU sich auch zerreißt? Weil ich sage jetzt mal, die linken Kräfte in der CDU sagen, oh, das ist uns jetzt zu extremistisch, wir gründen eine eigene Partei oder schließen uns den Grünen an oder wem auch immer. Und die konservativen Kräfte in der CDU sagen, okay, wir bleiben in der CDU. Also besteht diese Gefahr aus Ihrer Sicht?
Es besteht ganz ohne Zweifel die Gefahr, dass es die Union zerreißt, wenn sie von ihrer bisherigen Brandmauerpolitik Abstand nimmt. Aber die Mehrheitsverhältnisse in der Partei können sich ja auch ändern. Und mir scheint das unter dem Eindruck nicht auszuschließender Wahlpleiten der Union bei den kommenden Landtagswahlen, sich die innerparteiliche Mehrheits Bildung etwas verändert. Bislang glauben ja viele in der Union in aller Aufrichtigkeit oder Naivität des Herzens, dass im Grunde die Union nichts falsch gemacht hat bislang, sondern dass lediglich das, wie es heißt, Bedienen von AfD-Themen, das Herumrühren in der Migrationspolitik die AfD weiter stark macht. Aber das werden immer weniger Leute glauben, zumal ja die Wirklichkeit unserer Migrationsgesellschaft ja nun die Bevölkerung in ihren Städten und Gemeinden flächendeckend ereilt hat. Das heißt, jetzt kann man nicht mit der AfD zusammenwirken, das zerreißt die Union, aber die Verhältnisse werden sich ändern und obendrein braucht es auch einen vernünftigen Anlass dafür. Man kann nicht einfach durch Zusammenarbeit mit der AfD die Bundeskoalition zum Sprengen bringen. Man kann mit der AfD dann zusammenarbeiten, wenn die SPD sich notwendigen Reformen verweigert. Dann kann man die Sache so inszenieren oder so sich entwickeln lassen, dass ein Kurswechsel der CDU-Führung möglich wäre. Und selbst wenn man das macht, muss jeder, der sich daran beteiligt, mit einer massenmedialen Hinrichtung rechnen. Denn ein Sperrfeuer unerbittlichster Art wird sich über jeden CDU-Politiker ergehen, der sagt, nö, wir müssen jetzt doch in dem und dem Bereich mit der AfD zusammenwirken.
Ja, Thema Bundesregierung, das haben Sie jetzt ja schon angesprochen. Also die CDU stellt ja den Bundeskanzler, also kann einiges bewegen, ist Mitglied der Bundesregierung. Und die Bundesregierung ist ja so unbeliebt wie keine vor ihr. Also viele Menschen in Deutschland sind sehr unzufrieden mit der Bundesregierung. Liegt das aus Ihrer Sicht an den Reformen, die nicht gemacht werden? Oder liegt es dran, dass man den Streit doch sehr öffentlich zelebriert, ähnlich wie bei der Ampel?
Es scheint an beidem zu liegen. Viele Leute haben erwartet, dass eine CDU-geführte Bundesregierung viele Dinge in Ordnung bringt, die in unserem Land in Ordnung gebracht werden müssen, von der Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Energiepolitik, Migrationspolitik, Sicherheitspolitik, könnte man hier im Einzelnen reden, ist aber nicht notwendig. Viele Leute haben die Ankündigung des jetzigen Kanzlers für bare Münze genommen, links sei vorbei und jetzt würde man einen anderen Kurs fahren. Diese Ankündigung hat man damals ja schon nicht zum Nennwert nehmen müssen, denn es war klar, dass es auf eine Koalition mit der SPD und oder mit den Grünen hinauslaufen würde und dass in dieser Koalition es zu keinen dieser angemahnten oder erwünschten Reformen kommen würde oder wenn man sich ihnen nur in kleinen Trippelschritten nähern würde. Und ansonsten ist es natürlich verständlich, dass eine SPD, die etwas ganz anderes will in der Sozialpolitik, auch in der Wirtschaftspolitik, auch in der Energiepolitik, versucht, so viel vom eigenen wie möglich in dieser Regierung durchzusetzen und dass sie deswegen den Streit sucht. Das geht ja dann seitens der Union dahin, dass der Bundeskanzler öffentlich sagt, der SPD-Vorsitzende sei ein Sensibelchen, also eine sehr sensible Persönlichkeit und die möge man nicht mit Kritik überhäufen, denn schließlich hätte er es in der eigenen Partei auch sehr schwer, sich durchzusetzen, was ja ganz ohne Zweifel der Fall ist. Und dieser Streit und die Hoffnungslosigkeit, dass diese Regierung sich wirklich zu sowas aufrafft wie einst die rot-grüne Koalition mit den Agenda 2010 Reformen, die Hoffnungslosigkeit dieser Situation, die verdrießt viele und der Streit tut das Übrige. Nicht vergessen sollten wir auch noch, dass der Maßstab justiert werden muss. Als die Merkel-Regierung noch im Amt war, war Frau Merkel, die Kanzlerin, die beliebteste Persönlichkeit. Und die meisten Journalisten haben ihr sozusagen aus der Hand gefressen. Da ist es kein Kunststück, einer beliebten oder halbwegs beliebten Regierung vorzustehen. Und als dann die Ampel-Regierung kam, ist sie insbesondere von der Journalistenschaft mit großen Hoffnungen aufgenommen worden. Endlich regiert wieder ein Sozialdemokrat, gemeinsam mit den Grünen, also mit der Modernisierungspartei Deutschlands. Und sogar die Freien Demokraten sind dabei. Also alle vernünftigen politischen Kräfte regieren nun das Land und das kann ja nur gut werden. Naja, es dauerte über ein Jahr, bis alle Hoffnungen verflogen waren und dann kam es zum vorzeitigen Ende. Die Merz-Regierung ist von Anfang an gestartet gegen die Skepsis, auch gegen den inneren Widerstand eines nennenswerten Teils der Medien. Und die Bevölkerung, ich sagte es vorhin schon, die hat ihre Hoffnungen durch die bisherige Regierungstätigkeit nicht erfüllt gesehen. Und das alles kommt zusammen und erklärt gemeinsam, dass etwas sehr üble Erscheinungsbild der derzeitigen Bundesregierung.
Ja, Thema Hoffnung. Also es gibt viele Reformen, die anstehen. Also wir haben es genannt oder Sie haben es genannt, Bürgergeld, Migration geht möglicherweise schon in die richtige Richtung. Aber es gibt noch viele andere Dinge. Also denken wir nur mal an die Wirtschaft, wo es auch noch großen Reformbedarf gibt, um die Wirtschaft auch wieder auf Kurs zu bringen. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsfaktor, um die Menschen wieder hinter sich zu bringen als Bundesregierung. Wie sieht es denn bei Ihnen persönlich aus mit der Hoffnung? Also haben Sie die Hoffnung in Reformen schon aufgegeben oder sind Sie noch guter Hoffnung?
Soweit ein Mann guter Hoffnung sein kann, bin ich noch guter Hoffnung. Wenn bis Weihnachten noch einiges beschlossen wird, was in der Pipeline ist und unser Land auf einen besseren Weg bringen kann, dann will ich mir weiter Hoffnungen machen. Im Frühjahr müsste es dann aber intensiv weitergehen. Gelingt aber das nicht bis zum Zeitpunkt, wo sich die Bundestagswahl jährt, dann wird man von einem vorzeitigen Ende auf dieser Bundesregierung ausgehen müssen.
Ja, also da sind wir auf jeden Fall gespannt und Friedrich Merz hat ja vor ein paar Tagen ein Thema angesprochen, das auch mit Migration zusammenhängt. Er hat gesagt, natürlich haben wir im Stadtbild noch dieses Problem. Also er hat jetzt nicht pauschal Ausländer als Problem dargestellt, aber er hat gesagt, okay, es gibt im Stadtbild ein Problem, also das Thema Gewalt, Thema Sauberkeit. Und über dieses Thema sollte gesprochen werden. Die Linken haben gesagt, nein, da verschließen wir lieber die Augen davon. Also über dieses Thema sollte auf keinen Fall gesprochen werden. Wir haben mit einem jungen Syrer, der mittlerweile hier in Deutschland eingebürgert ist und perfekt Deutsch spricht, also besser als ich als Saarländer, darüber gesprochen. Der hat gesagt, na natürlich hatte Friedrich Merz recht und über dieses Problem sollte man sprechen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Also ist da der linke Mob nochmal über Friedrich Merz hergefallen, weil er ein Problem angesprochen hat oder liegt das Problem noch viel tiefer?
Ich würde zwar nicht die Wendung vom linken Mob verwenden, aber sehr wohl haben die hysterischen Reaktionen auf die Aussage von Friedrich Merz gezeigt, dass er einen wunden Punkt gefunden hat, einen wunden Punkt berührt hat, insbesondere bei der deutschen Linken, bei all denen, die immer behauptet haben, Migration bereichere unsere Gesellschaft und die Deutschen sollten sich nicht so haben, denn das Problem wäre ja nicht die Anzahl der Zuwandernden, sondern die nicht ausreichende Willkommenskultur und die nicht ausreichende Freundlichkeit der deutschen Mehrheitsgesellschaft den Migranten gegenüber. Das würde sie ja enttäuschen und im schlimmsten Fall radikalisieren. Genau das hat der Kanzler angesprochen, in einer etwas flapsigen Weise, sich darauf verlassen, dass man das schon richtig interpretiert. Und wenn ich nur vom Stadtbild rede, dann sind ja auch jene unerzogenen deutschen Jugendlichen mitgemeint, die ja auch einen nennenswerten Teil des deutschen Drogenkonsums sozusagen aktiv mit zu verantworten haben. Es sind dann nicht nur Ausländer, die dazu führen, dass unsere Graffiti-Kultur inzwischen sich zu einer sehr unschönen Hässlichkeit im öffentlichen Raum entwickelt hat, die Sachen vermüllt haben. Wir hatten doch all diese Probleme auch mit Rauschgiftsüchtigen auf öffentlichen Plätzen längst bevor die große Migrationswelle eingesetzt ist. Die Rede vom Stadtbild war insofern überhaupt nicht nur gegen Ausländer gerichtet. Sie hat auch sozusagen die unerzogenen, herumlungenden Deutschen mit eingeschlossen. Und da haben wir wirklich ein Problem, dass sich die politische Kritik dann dazu zugespitzt hat, dass man sagt, naja, der Kanzler ist rassistisch. Ja, das ist einfach die Wiederholung der Nutzung jener politischen Waffe, die in Deutschland seit den Pegida-Demonstrationen am wirksamsten verletzt. Du bist, wenn du irgendetwas an Problemen in der multikulturellen Gesellschaft findest, bist du ein Rassist. Rassisten, davon wissen wir, wo das hingeführt hat in Deutschland, zum Holocaust und so weiter. Du bist also auch ein Nazi. Und diese Keule wird dann eben erbarmungslos benutzt und trifft dann einen, der sie an dieser Stelle nicht verdient hat. Es hätte freilich auch nicht geschadet, wenn der Kanzler bei Nachfragen etwas deutlicher geworden wäre, statt nur zu sagen, fragen Sie doch Ihre Töchter, hätte er auch präzise sagen können, was er meint. Und damit hätte er die Möglichkeit verkleinert, ihm Dinge anzudichten, für die er wahrhaftig nicht steht.
Ich meine, als Kanzler sowas anzusprechen und so deutlich anzusprechen, dann auch nochmal mit der Erklärung, fragen Sie Ihre Töchter, das lässt ja, wie Sie gesagt haben, auch viel Raum für Spekulationen. Wenn ich sowas sage als Kanzler, dann mobilisiere ich natürlich auch meine politischen Gegner. Und ist das vielleicht auch ein bisschen naiv, solche Aussagen zu treffen als Kanzler und dann vielleicht sogar, wenn das noch schwelt, dieser Konflikt da noch nachzulegen in einer Art und Weise, wo dann die Interpretation noch weiter wird?
Wir haben uns zur Zeit von Bundeskanzler Scholz darüber beklagt, dass er Sprechblasen absondert, dass man gar nicht weiß, was er sagt, dass er ab und zu auch Antworten auf Fragen verweigert. Und jetzt haben wir sozusagen das Gegenprogramm. Es ist gut und es ist richtig, wenn ein Bundeskanzler und ein Ministerpräsident politischen Klartext redet. Aber der Klartext muss davor gut überlegt sein. Man darf gerade als Spitzenpolitiker Klartext nicht improvisieren. Man muss schon bedenken, was auslösen kann. Man muss, um Klartext zu reden, sich unangreifbar machen und das, was im Klartext gesagt wird, dann möglichst auch im selben Gesprächskontext mit Hinweisen auf die Fakten belegen. An dieser Stelle ist der Kanzler zu kritisieren. Nicht zu kritisieren ist er dafür, dass er die Sache angesprochen hat. Und schon gar nicht ist er dafür zu kritisieren, dass er anders als bei anderen Gelegenheiten von seinen Worten nichts zurückgenommen, sondern sie endlich präzisiert hat.
Dieser Komplex oder dieser Themenkomplex spielt ja auch in ein anderes Feld mit rein, was in der jüngsten Vergangenheit auch diskutiert wurde, das Thema Meinungsfreiheit. Also Sie haben es ja eingangs gesagt, es gab Hausdurchsuchungen von Menschen, die irgendwas getwittert haben oder auf X veröffentlicht haben, wie man heute sagt. Glauben Sie, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland schon arg eingeschränkt ist oder ist das auch so eine hysterische Debatte?
Meine Formulierung, von der ich glaube, dass sie auch die Sache trifft, lautet wie folgt. Jeder hat in diesem Land weiterhin jede Möglichkeit, seine Meinung frei zu äußern. Aber inzwischen drohen gewaltige Sozialstrafen bis hin zum Polizeibesuch, auch ohne Verhaftung, ab und zu sogar mit Verhaftung, gewaltige Strafen für die Nutzung der Meinungsfreiheit. Und das ist es, was einen wirklich ärgerlich macht und auch besorgt macht. Wenn es sich der Staat und die Staatsanwaltschaft anmaßt, zu kontrollieren, was der Bürger sagen darf und was er gesagt hat und wie man es verstehen könnte. Wenn Polizisten, wie im Fall des Kollegen Bolz, ihm dann sagen, ja, sie müssten halt in Zukunft etwas vorsichtiger sein, dann wird der Staat übergriffig. Der Staat ist nicht dafür da, um uns zu erziehen, dahingehend, dass wir nur noch das sagen, was die jeweilige Regierung hören will. Der Staat ist dafür da, unsere Meinungsfreiheit zu schützen. Und zur Meinungsfreiheit in einer Demokratie gehört das Recht, die Regierung und ihre Politik und auch die Opposition und ihre Rolle zu kritisieren. Wir sind hier auf einem völlig falschen Weg. Und dass die Linke, die früher Verfechterin von Meinungs- und Kritikfreiheit gewesen ist, sich diese erzieherische Beschränkung des Äußerns dessen, was man denkt, auch noch zum Anliegen gemacht hat. Das ist nun eine arge Perversion bisheriger historischer Frontstellungen.
Ja, aber kommen wir da eigentlich noch mal raus? Also, dass die Meinungsfreiheit, also Sie haben es ja gesagt, jetzt nicht verboten ist. Also man kann sagen, was man will, aber man muss halt die Konsequenzen tragen. Also sehen Sie da irgendwie so einen Silberstreif am Horizont, dass wir aus dieser, aus dieser Spirale noch mal rauskommen? Oder glauben Sie, dass das eher noch mal einen Tick schlimmer wird?
Es kann schon noch einen Tick schlimmer werden, aber es fängt schon an, sozusagen zu dämmern. Nicht der Morgen, sondern die Einsicht. Wenn klar linke Politiker wie Ricarda Lang die Übergriffigkeit des Staates gegenüber Norbert Bolz kritisieren, dann ist es ein Zeichen dafür, dass manche im Bereich der Linken inzwischen begriffen haben, wohin es führt, wenn man sich so verhält. Ich meine, in einem Land, in dem jederzeit die AfD als eine Horde von Nazis bezeichnet werden kann, auch im Bundestag ganz offenkundig, da geht es einfach nicht an, dass jemand, der ironisch sagt, naja, Schwarzkopf und Schwachkopf klingt ähnlich und beides beziehen wir mal auf den ehemaligen Bundeswirtschaftsminister, dass der dann nun wirklich mit einem Verfahren überzogen wird. Das leuchtet inzwischen vielen ein, dass das voll und ganz unverhältnismäßig ist. Und das Suchen danach, ob man jemanden die Nazischelle umhängen kann, auch das nimmt inzwischen komische Züge an. Wenn Deutschland erwache, übersetzt wird als Vogue oder Vogue übersetzt wird als Deutschland erwache, dann ist es doch keine Verwendung einer Nazi-Parole, sondern die ironische Zurschaustellung des Unsinns, dass man überall Nazitum wittert, wo früher verwendete, aber hier in diesem Kontext gar nicht so gemeinte deutsche Sätze inkriminiert werden. Das heißt, mehr und mehr Leute begreifen, dass der eingeschlagene Weg ein falscher ist, dass er zwar einige Zeit lang denen, die hier sich moralisch und stilistisch erheben, Stellungsvorteile verschafft hat, dass aber auf Dauer unser politisches Spiel dadurch kaputt gemacht wird, wenn es derlei Regelverletzungen anhaltend gibt.
Ja, also gerade im digitalen Raum ist man da ja schnell dabei und kann auch dann Kritik äußern und versuchen dann auch Leute entsprechend auszuschalten. Und Sie sind ja auch jemand, der, ich zitiere jetzt, ich glaube, das ist ein Zitat von Ihnen über sich selbst, Eiche, an der mancher sich reibt. Also wird das so bleiben? Also werden sich manche weiterhin an Ihnen reiben oder sagen Sie, okay, das ist mir alles viel zu anstrengend und ich gucke, dass diese Reibungspunkte reduziert werden. Also mit was müssen wir bei Ihnen rechnen?
Ich bin der gleiche, der ich immer gewesen bin. Ich habe weder meine Positionen noch die Weise, wie ich mich artikuliere, irgendwie verändert. Früher hat sich mal meine eigene Partei, die CDU, an mir gerieben, weil ich bei Veranstaltungen der PDS geredet habe. Später haben sich die Linken an mir gerieben, weil ich einfach nachgesehen habe, was wirklich mit Pegida und der AfD los ist. Inzwischen kritisieren mich Leute von der AfD dafür, dass ich immer wieder betone, dass sie, die AfD, auch lernen muss, sich an die Spielregeln des politischen Systems zu halten. Ich habe also im Laufe der Jahre Kritik von sämtlichen Seiten, von der Linken wie von der Rechten, wie von der Mitte bekommen. Und das ist dann auch ganz in Ordnung. Eine Eiche steht, wo sie steht. Und ihr ist es egal, woher der Sturm weht.
Ja, das freut uns sehr. Also die Reibung bleibt vorhanden. Lieber Professor Patzelt, schön, dass Sie wieder zu Gast waren. Sie sind ja unser Dauergast hier auf dem YouTube-Kanal. Also das macht immer wieder Spaß. Und das wird sicherlich nicht die letzte Gelegenheit gewesen sein. Vielen Dank.
Gern geschehen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch unsere Angebote der Unionsstiftung gefallen, dann haben wir noch ein ganz besonderes Angebot jetzt in der Weihnachtszeit für euch. Am 12. Dezember laden wir euch alle ganz herzlich in die Kirche der Jugend Elia nach Saarbrücken ein. Dort findet unser Weihnachtskonzert der Unionsstiftung statt. Wir geben jungen Studenten der Hochschule für Musik in Saarbrücken die Möglichkeit, ja, ihre Talente zu zeigen. Wir haben ein barockes Weihnachtskonzert angefragt und die haben ein tolles Programm zusammengestellt. Das könnt ihr am 12. Dezember live erleben. Meldet euch einfach an. Auf unserer Homepage unionstiftung.de findet ihr alle weiteren Infos zum Konzert. Und wir freuen uns ganz herzlich, euch in der Kirche der Jugend Elia in Saarbrücken begrüßen zu dürfen. Und dann hören wir uns schon in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.